Zum Interview des Tages begrüßt Sie ganz herzlich Hanna Schneider. Morgen jährt sich das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München zum 5. Mal. Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-Jähriger rund um das Einkaufszentrum 9 Menschen und tötete sich dann selbst. Die Opfer, fast alles Jugendliche, fast alles Menschen mit Migrationsbiografien. Die Tat galt lange als unpolitischer Amoklauf. Klar ist aber inzwischen, das war es nicht. 2019 stufte das Bayerische Kriminalamt die Tat als extremistischen Anschlag ein. 3 Jahre nach der Tat. Im Interview sprechen wir jetzt mit Dr. Florian Hartleb. Er ist Politikwissenschaftler und Extremismusforscher und war Gutachter im OEZ-Prozess. In seinem Gutachten hat er die Tat schon 2017 als rechtsextremistisches Attentat eingeordnet. Herr Dr. Hartleb, beim Attentat am 22. Juli 2016 starben in München 10 Menschen. Was genau ist vor 5 Jahren im OEZ passiert?
Die Stadt München geriet an einem schönen sommerlichen Freitagabends in einen Ausnahmezustand. Denn neben dem OEZ-Einkaufszentrum bei McDonald's hat ein 18-jähriger Deutsch-Iraner zugeschlagen und hat eben dementsprechend für eine Massenpanik gesorgt, sodass den ganzen Abend über Notrufe eingingen, dass Menschen eben in Panik geraten sind und dass eben hier eine Wirkung erzeugt wurde, die eben auch von Terrorismus ausgeht, nämlich dem Wortlaut her Angst und Schrecken zu verbreiten.
Im Auftrag der Stadt haben Sie ein Gutachten erstellt. Darin haben Sie den Täter als Rechtsterroristen im Sinne eines einsamen Wolfs eingeordnet und nicht etwa Mobbing als Tatauslöser gesehen, wie die Ermittler und die Staatsregierung. Einsamer Wolf, was ist das für ein Tätertypus?
Angeblich war in der Tat ein Mobbing Tat auslösend. Ich bin zu einem anderen Urteil gekommen. Der Täter war ein sogenannter einsamer Wolf, das heißt jemand, der sozial stark isoliert war, aber eben auch sehr stark virtuell vernetzt war. Wir trauern am 22. Juli ja nicht nur der Tat von München, sondern eben auch der Tat von Breivik in Norwegen, die am gleichen Tag 5 Jahre vorher passiert ist, also jetzt vor 10 Jahren. Und das ist kein Zufall, denn der Täter von München wollte sein Vaterland befreien. Er war stolz, Iraner zu sein, aber eben auch Deutscher. Er sprach von Arian und er hat seine Tat über ein Jahr vorbereitet, weil er eben andere ethnische Gruppen selber mit Migrationshintergrund auslöschen wollte. Er hat zum Beispiel auch sein Manifest benannt mit dem Titel »Ich möchte alle Türken auslöschen« und deswegen war diese Tat sehr klar zielgerichtet und eben auch rassistisch-ethnisch motiviert.
Der Täter war gerade einmal 18 Jahre alt. Da fragt man sich natürlich, wie aus einem Jugendlichen ein Mörder werden kann. Herr Dr. Hartleb, woher kommt dieser Hass?
Diese Ideologie des einsamen Wolfes ist im Grunde eine persönliche Kränkungsideologie. Das ist eine Mischung aus persönlichen Frustrationen. Der Täter war mal unglücklich verliebt. Vielleicht wurde er auch mal gemobbt. Das wurde von Lehrerseite nie bestätigt. Der Täter war letzten Endes auch nicht in der Lage, dass er seine Schule beendet. Er war in psychischer Behandlung. Und hier haben sich sehr viele persönliche Frustrationen angesammelt, die aber auch hier einhergehen mit einem politischen Radikalisierungsprozess, der auch zustande gekommen ist durch exzessiven Spielkonsum, zum Beispiel dann beim Täter über die Spieleplattform Steam, wo er sich dann auch mit anderen Gleichgesinnten vernetzt hat. Und hier wurde eben der Täter auch radikalisiert und sah auch dann Vorbilder wie eben den Breivik in Norwegen, den er dann zum Beispiel auch als WhatsApp-Bild verwendet hat.
Herr Dr. Hartleb, Sie sind darauf gestoßen, dass der Attentäter von München online Kontakt hatte zu einem US-amerikanischen Attentäter, der 1,5 Jahre nach der Münchner Tat 2 mexikanische Schüler tötete, also eine Nachahmungstat. Diese Verbindung war beim Landeskriminalamt aber bis dahin unbekannt. Hätte diese Tat in Amerika verhindert werden können?
Es ist unerklärlich, dass diese Tat stattgefunden hat in New Mexico, denn die bayerischen Ermittlungsbehörden haben sich ja auch gerühmt dafür, dass sie alle Spuren entdeckt haben, mögliche Nachahmungstaten beseitigt haben vor dieser Tat. Was man nicht erkannt hat, war, dass es eben einen Anti-Flüchtlings-Club gab auf der Spieleplattform Steam. Und da war eben der spätere Täter von New Mexico, aber eben auch ein anderer potenzieller Täter, der damals 15 Jahre war, in Baden-Württemberg, miteinander vernetzt. Und dieses Netzwerk wurde unterschätzt, nicht genügend ausermittelt, und deswegen kam es eben 1,5 Jahre später nach München von dem Helden von David S. zu einer Nachahmungstat in New Mexico. Und diese Tat hätte sicherlich verhindert werden können, ja müssen, wenn man eben das gemacht hätte, was Investigativjournalisten später gemacht haben, nämlich hier mit Computerspezialisten auch dieses Netzwerk auf Steam zu kontaktieren, hier reinzuhorchen, um dann eben auch diese Gefahr zu sehen. Denn diese einsamen Wölfe sind eben Kinder unserer Zeit und sie sind eben auch miteinander vernetzt.
Der Attentäter von München war also im virtuellen Raum vernetzt, wie der Attentäter von Halle. Täter können sich also intensiv und unkompliziert im Netz austauschen, können sich aufputschen und sich in ihrem Handeln bestätigen lassen, können ihre Taten feiern lassen. Dafür braucht es ja eigentlich nur einen Internetzugang. Wie Sie schon gesagt haben, wird das eigentlich unterschätzt. Ist das also etwas, worauf man mehr schauen muss?
Wir haben sehr stark das Hauptaugenmerk auf die sozialen Medien. Der Täter von Halle war niemals in seinem Leben auf Social Media aktiv. Das heißt, diese einsamen Wölfe sind nicht nur PR-Strategen in eigener Sache, sondern eben auch IT-Experten. Sie kommunizieren verschlüsselt, sie sind auf Foren aktiv, wie eben der Täter von Halle auf 4chan, 8chan, auf Telegram. Sie kommunizieren auch via Memes, via Symbole. Man braucht fast ein Wörterbuch, um diese Sprache dieser Täter zu erkennen. Und da hat man zu lange weggeschaut, weil man eben auch gedacht hat, dass eben der Rechtsterrorismus national ist, regional, dass er sich widerspiegelt mit Kameradschaften, dass es rechte Szenen im Analogen gibt. Und hier gibt es eben diese Weiterentwicklung hin zu einem virtuellen, zu einem globalen Phänomen. Und das hatte man zu lange nicht auf dem Schirm.
Zunächst waren Sie mit Ihrer Einordnung der Tat als rechtsextremistisch ja relativ alleine. Die Sicherheitsbehörden haben daran festgehalten, dass die Tat ein Amoklauf war und der Täter ein Mobbingopfer gewesen sei, obwohl ja fast alle Opfer Migrationsbiografien hatten oder einer Minderheit angehörten. Das hat sich erst 3 Jahre später geändert, nach 3 Gutachten, eines davon war ja eben Ihres, im Auftrag der Stadt München. Erst 2019 stufte das Bayerische Kriminalamt die Tat also als rechtsextremistischen Anschlag ein. Wie konnte das trotz dieser vielen Hinweise auf rechtsextremistische Motive denn so lange dauern?
Hier kann ich nur spekulieren. Ich bin ja selber kein Ermittler, sondern Forscher. Und letzten Endes war es sicherlich für die Behörden von Bayern einfacher, auch für den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, auch für den damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der ja dann später auch Bundesinnenminister wurde, hier auf die Tat eines Verrückten zu erkennen und eben ein angebliches Mobbing als Tat auslösen zu sehen. Ich weiß es nicht, denn meines Erachtens sind die Fakten sehr klar, dass man diese Tat als rassistisch motiviert und eben nicht als unpolitisch einstufen muss. Und das zeigte auch, dass es einen gewissen Lernprozess gab, denn nach 3 Jahren und 3 Monaten gilt diese Tat eben nicht mehr als unpolitisch, aber das hätte man auch direkt erkennen können, ja müssen.
Wie wichtig ist denn diese eindeutige politische Einordnung der Morde als rassistisch motiviertes Attentat?
Sehr wichtig. Es geht um die Erinnerungskultur der Stadt München. Es geht aber auch um das Erkennen eines neuen Phänomens. Es wurde ja zum Beispiel gesagt, nach der Tat von Halle, sowas gab es noch nicht in der Bundesrepublik. Und diese Fehleinschätzung von München hat leider auch die Augen versperrt für den rechtsgesinnten, virtuell vernetzten, global agierenden einsamen Wolf. Und dafür steht eben leider auch dieser David S., der eben hier für einen Abend mit Folgen, vor allem auch für die zahlreichen Opferfamilien, eben dann mitten in München gemordet hat.
Die Inschrift am Olympia-Einkaufszentrum wurde dann geändert. Heute lautet sie in Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22.07.2016. Es gibt Gedenkfeiern, auch dieses Jahr natürlich wieder. Ist es damit getan? Also wie sieht eigentlich gelungene Erinnerungsarbeit und natürlich auch Prävention aus?
Es gibt ja kein Eingeständnis des Fehlers. Der bayerische Innenminister sagt ja in dem neuen Abschlussbericht, dass man ständig und sehr gut ermittelt hat. Ein Fehlereingeständnis sieht anders aus. Was ist wichtig für die Stadt München? Es ist historisch beispielslos, dass eben jetzt das Denkmal am OEZ umbenannt wurde, dass eben nicht mehr Amoklauf dasteht. Das war mir selber auch sehr wichtig. Und es sollte auch an anderen Orten der Stadt München auftauchen. Zum Beispiel habe ich selber sehr stark darauf hingewiesen, dass man diese Tat, die vorher nicht auftauchte, im NS-Dokumentationszentrum in München würdigt, in Anführungszeichen, also dass man diese Tat auch erwähnt, thematisiert, diskutiert und dass man natürlich auch in der politischen Bildung, im Schulunterricht auf diese Tat eingeht, denn sie spiegelt ja genau auch diese Lebenswelt von Jugendlichen wider, die eben unsicher sind, die eben exzessiv vorm Computer sitzen, die sich dann eben auch vielleicht über Gewaltspiele radikalisieren. Und genau deswegen ist diese Tat von München so wichtig, um hier auch zu sagen, dass man hier auch nicht nur eben Worte verwendet, sondern dass man eben auch von den Worten zu den Waffen oder mittlerweile muss man sagen auch zum Livestream-Attentat greift.
Rechtsextremismus und Rassismus erleben gerade einen Zulauf. Die Polizei in München verzeichnete allein im vergangenen Jahr 426 Fälle von Hasskriminalität, darunter 63 Gewalttaten. Wie muss der Staat und wie muss die Gesellschaft diesem Abgrund begegnen?
Der Hass ist mitten unter uns und der Hass ist leider, so viel kann man jetzt schon sagen, durch die Pandemie nicht kleiner geworden. Es grassieren Verschwörungstheorien. Vor einigen Tagen gab es ja auch in München eine Demonstration von vermeintlichen Corona-Leugnern. Und diese Gefahr der Fake News, der Verschwörungstheorien ist mitten unter uns. Und deswegen werden ja auch erste Vorkehrungen jetzt getroffen durch den Freistaat Bayern, dass es eben auch Beauftragte gibt für Hasskriminalität. Aber das kann nur der Anfang sein, denn diese Welle des Hasses rollt leider lawinenartig auf uns zu.
Das war Dr. Florian Hartleb, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher. Er sagt, die Münchner Tat von 2016 eindeutig als rassistisch motiviertes Attentat einzuordnen, ist nicht nur wichtig für unsere Erinnerungskultur. Nach der Tat von Halle müssen wir darin auch ein neues Phänomen erkennen. Morgen jährt sich das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum zum 5. Mal. In München ist dann ein Gedenkakt vor dem Denkmal geplant. Das war unser Interview des Tages zu 5 Jahren OEZ-Attentat. Nachhören können Sie es in unserer Mediathek unter horeb.org in der Rubrik Interview des Tages. Von Ihnen verabschiedet sich Hanna Schneider.